Und natürlich ist es wichtig, wenn wir wissen, da gibt es jemanden, der uns den Rücken stärkt und das ist am Ende die Pflegekammer, wenn es denn nicht die eigenen häuslichen Strukturen sind.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Pflegestärke und zwar heute zur Folge Nummer 51. Wir haben bei der letzten Aufnahme ganz verschwitzt, liebe Katharina und liebe Leonie, die sie beiden sind auch wieder dabei, dass wir eine Jubiläumsfolge hatten, die Folge Nummer 50, die in der wir Sandra Postel interviewt haben. Aber ich finde, das sollten wir auf jeden Fall am Anfang noch einmal kurz zelebrieren und dass wir uns jetzt heute in Folge 51 befinden. Erstmal hallo Katharina, hallo Leonie, schön, dass ihr da seid.
Hi Lia.
Hi, schön euch zu sehen und zu hören.
Ja, stimmt. Wir waren, glaube ich, letztes Mal so aufgeregt, dass wir auch in der Geschäftsstelle waren. Heute aber nicht. Heute haben wir, ich zitiere jetzt nochmal einen anderen Kollegen, wir sitzen heute an einem virtuellen Tisch. Also wir sitzen uns zwar alle gegenüber, aber sind online da. Hallo.
Ja, ein Hoch auf die Technik, dass es auch heutzutage möglich ist.
Wird direkt auch überleiten zum Thema. Wir sitzen nämlich heute hier und lassen ein bisschen den Pflegetag in Berlin Anfang November Revue passieren. Katharina und ich konnten leider nicht vor Ort sein, hatten aber das große Privileg, dadurch, dass uns das ein oder andere zugespielt wurde, ein bisschen Einblick von außen zu kriegen. Genau, Leonie, du warst vor Ort. Berichte mal irgendwie, was waren deine Eindrücke, die ersten Assoziationen, wenn du an den Pflegetag zurückdenkst, was kommt dir da in den Kopf?
Ja, gerne. Ich war jetzt tatsächlich das dritte Jahr in Folge beim Deutschen Pflegetag. Wir sind ja auch immer mit der Pflegekammer NRW vertreten. Besonders ist immer, wir haben einen relativ großen Stand beim Deutschen Pflegetag. Wir sind nämlich nicht alleine da, sondern quasi unter dem Deckmantel Bundespflegekammer vor Ort. Das heißt, wir sind mit der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die ja auch Mitglied der Bundespflegekammer sind, da. Und mit bei uns am Stand ist auch immer noch der Deutsche Pflegerat und die Registrierungsstelle beruflich Pflegender. Also wir haben schön viel Platz und es kommen wahnsinnig viele Menschen. Dieses Jahr, der Pflegetag war ausverkauft. Das heißt, 9000 Tickets wurden verkauft und es war wahnsinnig voll. Unfassbar. Dazu kam noch, ich meine, irgendwie in Berlin, da trifft sich ja doch auch immer die Politik. Und dieses Jahr kam es mir tatsächlich noch mal politischer vor. Also man muss dazu sagen, der Pflegetag war am 7. und 8.11. Mhm. Einen Tag vorher kam die Nachricht rein, dass Christian Lindner bzw. die FDP mit der Ampel bricht. Und gefühlt war das auch schon direkt so Wahlkampfauftakt dort. Und noch mal so ein ganz besonderes Feeling. Und es war total spannend, auch mal vor Ort zu sein. Ganz abgesehen natürlich von den ganzen Pflegethemen. Also ne, super vielfältiges Programm. Ich bin leider, sag ich mal, dadurch, dass ich ja aus dem Hauptamt irgendwie auch die Standbegleitung immer mit koordiniere und mitbetreue, habe ich gar nicht immer so viel Zeit, irgendwie in alle Sessions reinzugehen. Aber das, was ich mitbekommen habe, waren alle total begeistert. Ja, von daher, Elia und Katharina, nächstes Jahr müsst ihr auf jeden Fall mitkommen.
Ja, gerne auf jeden Fall. Dieses Jahr hat es einfach so ein paar Terminkorrelationen einfach auch gegeben. Spannend, also weil du sagst ja auch, es war Berlin und dann war ja das auch mit Christian Lindner und dann steht ja noch die Rheinland-Pfalz, also unter Bundeskammer, sag ich mal, war ja auch noch mit dabei. Das heißt, du hast richtig so einen politischen Vibe komplett noch mit reingenommen. Aber du bist jetzt nicht quasi mit leeren Händen zurückgekommen, sondern du hast uns was auch mitgebracht,
genau.
Was Edi ja schon vorher erwähnt hat, wo wir auch mal gemeinsam vielleicht mal reinhören würden.
Total gerne. Und zwar, wir haben uns für die Podcast-Folgen, die jetzt folgen werden, was anderes überlegt. Sonst war es sehr häufig so, dass wir ja auch mit dem Podcast Pflegestärke auch unterwegs waren, haben einfach ein paar Stimmen eingefangen, ein bisschen was gehört, so ein bisschen was mitgenommen darüber. Und dieses Jahr dachten wir uns, nehmen wir euch einfach mal direkt mit in die Sessions. Also sag ich mal, in die Podiumsdiskussion, in die Vorträge. Und wir haben unterschiedliche Sessions mitgeschnitten und machen insgesamt 4 Podcast-Folgen daraus. Die erste Episode, die wir euch mitgebracht haben, das ist eine Session, die der Dominik Stark, unser Vorstandsmitglied, moderiert hat zum Thema Wir setzen Berufsrechte. Der hatte auch direkt 3 spannende Mitdiskutantinnen dabei, und zwar einmal die Lea Dörr, das ist auch unser Vorstandsmitglied und die Ressortverantwortliche für das Feld Berufsfeldentwicklung. Sie hat einen Vortrag gehalten zum Thema Entstehung und Sachstand einer Berufsordnung in NRW, also quasi hier bei uns. Dann die zweite Vortragende, das war die Andrea Bergstresser, sie ist Vizepräsidentin der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz und sie hat einen Vortrag gehalten unter dem Titel Berufspflichtverletzung und weitere Pflichten und Rechte der Pflegeberufe in Rheinland-Pfalz. Man muss natürlich immer sagen, eine Berufsordnung hat natürlich immer zwei Seiten. Sie bringt zum einen Rechte mit sich, aber auch Pflichten. Und darüber hat sie einen schönen Einblick gegeben. Die letzte Vortragende von der Session ist Sandra Postel, Präsidentin hier bei uns der Pflegekammer NRW. Und sie hat ganz konkrete Fallbeispiele mitgebracht und einen Vortrag gehalten unter dem Titel Auswirkungen der Berufsordnung in Bezug auf die direkte Versorgung. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn da wird es nochmal ganz konkret.
Ja, spannend. Dann hören wir einfach mal zusammen rein und sehen uns gleich wieder.
Hallo zusammen. Schön, dass so viele Leute hier hingefunden haben, dass hier so viele sitzen. Auch ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ein richtig spannendes Thema jetzt und wir werden nämlich über die Berufsordnung sprechen. Ganz bewusst ein meiner Meinung nach relativ offensiver Titel. Wir setzen Berufsrechte. Und der ganze Deutsche Pflegetag handelt ja schon darüber, dass wir Haltung zeigen, wir selbstbewusst sind, selbstbestimmt sind und dass wir als Pflege, also in den Ländern, wo wir eine Pflegekammer haben, die Möglichkeiten haben, unsere eigene Berufsordnung zu erstellen, zu erarbeiten und somit auch unsere Berufsrechte ganz anders, sagen wir mal, zu definieren. Also ein richtig spannendes Thema. Und wir werden jetzt gleich eine tolle Session haben, in dem wir einmal einen Blick nach NRW werfen, denn dort ist die Berufsordnung noch nicht veröffentlicht, also noch nicht verabschiedet. Sie befindet sich sozusagen, ich würde sagen, in den letzten Zügen. Also wir sind da schon relativ weit gekommen. Dann werfen wir einen Blick nach Rheinland-Pfalz. Dort gibt es die Berufsordnung schon etwas länger. Und ganz zum Schluss, weil ich es manchmal etwas auch kryptisch finde, wenn man sehr viel über theoretische Inhalte spricht, werden wir dann nochmal in die Praxisbeispiele gehen und werden nochmal versuchen, ganz konkret runterzubrechen, was bedeuten denn die Berufsrechte, was bedeutet die Berufsordnung auch für uns in der Praxis, im praktischen Handeln. Ich glaube, dass wir dann einen ganz guten Rahmen haben, auch ein bisschen diskutieren können und somit auch nochmal verdeutlichen können, warum eine Berufsordnung überhaupt wichtig ist. Und ich freue mich total, dass wir drei tolle Diskutantinnen gefunden haben mit wirklich tollen Vorträgen. Und als erstes möchte ich Lea Dörr vorstellen. Sie ist Advanced Practice Nurse im Bereich Wunden am Universitätsklinikum Bonn. Sie ist Vorstandsmitglied der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und für das Ressort Berufsfeldentwicklung zuständig. Heißt, sie hat die Berufsordnung maßgeblich mit begleitet, mit betreut. Und sie wird uns jetzt einen Einblick darüber geben, wie die Entstehung und auch der Sachstand der Berufsordnung in Nordrhein-Westfalen ist. Lea, kommen Sie gerne hoch.
Vielen Dank für die Anmoderation. Genau, ich werde einmal den Sachstand darstellen, wie es bei uns aktuell in NRW bezüglich der Berufsordnung aussieht. Einmal noch mal kurz zur Vorstellung, was ist die Pflegekammer, vor allem auch in NRW, aber generell ist die Pflegekammer ein Sprachrohr, ein Bindeglied und kann eben die berufspolitischen Belange auf Landes- und dann zukünftig auch auf Bundesebene transportieren und unsere Belange eben auch pflegepolitisch Einfluss nehmen. Ganz wichtig ist, über die Pflegekammer gestalten wir Pflege endlich auch politisch mit und können eben auch selber Einfluss nehmen und nehmen als wichtiger Berufsstand eben auch unsere Aufgaben wahr. Denn wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, der Staat überträgt uns die Aufgabe, unseren Berufsstand selbst zu organisieren und in NRW die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das heißt, wir werden als selbstständiger Verwaltungsträger wahrgenommen und werden eben auch als solcher tätig. Die Errichtungsphase der Pflegekammer NRW liegt jetzt schon etwas länger zurück. Also wir haben 2020 angefangen und seit 2023 sind wir tatsächlich aktiv und alle in die Kammer gewählt und haben uns konstituiert. Wir haben schon vielfältige Themen bearbeitet. Darüber sind auch einige auf dem Kongress vorgestellt worden. Heute soll es vor allem aber um das Thema Berufsordnung gehen, die wir eben als Profession Pflege in NRW jetzt erstmalig bekommen. Hintergrund, warum brauchen wir eine Berufsordnung? Ist das etwas, was wir uns selber überlegt haben? Nein, tatsächlich ist es schon im Heilberufegesetz fixiert. Wir brauchen eine Berufsordnung und wir sind ein eigener Heilberuf und das müssen wir eben dann, wir müssen unsere eigenen Rechte und Pflichten auch selbstständig regeln und dann auch festlegen. Bis dato gibt es für die professionelle Pflege in NRW tatsächlich keine grundlegende Berufsordnung. Und keine Ausdifferenzierung dessen, was ist denn ein hochstehender Berufsstand, was ist für uns wichtig, welche Pflichten haben wir, aber was sind auch berufsrechtswidrige Zustände. Es gibt einen deutlichen rechtlichen Rahmen, den wir einhalten müssen, innerhalb dessen wir uns bewegen und das gibt sehr klar das Heilberg auch schon vor. Da sind Inhalte beinhaltet, die wir immer als sogenannte Muss-Optionen betiteln. Also das sind Aspekte, die wir mit aufnehmen müssen. Aber das Heidelberg gibt auch nochmal ganz klar vor, dass in der Berufsordnung die Qualität der pflegerischen Tätigkeiten gesichert werden muss und dass wir da eben die Rechte und Pflichten fixieren und damit aber auch eine Rechtssicherheit schaffen für alle Pflegenden in NRW. Die Wirkung der Berufsordnung bezieht sich aber tatsächlich natürlich in erster Linie, sie ist von uns Pflegenden für uns Pflegende, also sie betrifft vor allem die Kammermitglieder, aber sie richtet sich auch an unsere Menschen mit Pflegebedarf und an ihre Zuangehörigen, andere Berufsgruppen und Öffentlichkeit, das kommt gleich nochmal, wenn wir die Inhalte so ein bisschen vorstellen, dann wird deutlich, wir tangieren auch andere Bereiche und dafür ist sie wichtig. Was ist aber in NRW bisher passiert? Wir haben unsere Aufgabe vom Heilberufegesetz wahrgenommen und haben erstmal geschaut, was gibt uns das Heilberufegesetz vor? Welche Inhalte müssen wir aufnehmen? Was ist der rechtliche Rahmen? Dann sind wir im nächsten Schritt in den Abgleich gegangen und haben geguckt, welche Berufsordnung gibt es in Deutschland schon, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, da werden wir gleich auch noch einen Vortrag zu hören. Und haben dann aber auch noch geguckt, welche anderen Berufsordnungen gibt es national, aber auch international. Und wir haben quasi ein Riesendokument erstellt und eine Synopse entwickelt. Was sind alles Inhalte, die in der Berufsordnung abgebildet werden können? Auf Basis dessen haben wir eine Grundlage skizziert, bei der wir dann die Muss-Inhalte schon so weit ausformuliert hatten und dann die sogenannten Kann-Optionen, also mögliche Optionen, die wir ergänzen können, schon mal uns überlegt oder vorüberlegt haben. Und dann war es uns aber ganz wichtig, dass wir das dann nochmal mit unseren Mitgliedern auch besprechen. Zu den Grundlageninhalten der Berufsordnung, also die wir tatsächlich abbilden müssen, und deswegen stehen die Paragraphen auch direkt dahinter, dass wir natürlich erstmal definieren müssen, für wen gilt denn die Berufsordnung überhaupt und was ist das Ziel der Berufsordnung. Wir müssen also ganz uns bekannte Themen aus dem Alltag, Berufspflicht, was ist denn aber auch eine Verletzung von Berufspflicht, aber auch so Themen wie Dokumentation, das kennen wir, Schweigepflicht, Datenschutz und so weiter abbilden. Gutachten und Zeugnisse. Bisher kann tatsächlich jeder ein pflegerisches Gutachten stellen. Es muss keine Pflegefachperson sein. Jetzt wird über die Berufsordnung beispielsweise geregelt, dass wir sagen, es muss eine Pflegefachperson sein. Aber auch, wie üben wir Berufstätigkeit mit anderen Disziplinen oder auch Professionen aus und was ist für die Ausbildung wichtig? Zwei Paragraphen zu Heil- und Hilfsmitteln und zur Ethikkommission sind zum Beispiel Paragraphen, die wir aufgrund der Entwicklung der Kammer noch nicht vollständig ausformulieren konnten. Und wir haben uns im Prozess auch ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir in NRW keine feststehende Berufsordnung haben, sondern dass wir diese dynamisch anpassen mit den Entwicklungsprozessen, die wir auch als Kammer erreichen und eben auch mit den Entwicklungen, die wir sehen. Ganz wichtiges Thema, was wir von Anfang an gesagt haben, was wir immer wieder auch mitnehmen möchten, ist das Thema Gewalt in der Pflege. Dazu haben wir auch eine eigene Arbeitsgruppe in der Kammer. Daneben haben wir uns, wie gesagt, auch mit den Kann-Optionen beschäftigt und da haben wir zunächst einmal gebrainstormt, was könnte das sein und haben uns eben auch an anderen Berufsordnungen orientiert und haben halt Themen wie Beratung, Informationspflicht, aber auch die Frage danach, möchten wir ein feierliches Versprechen am Anfang der Berufsordnung beziehungsweise auch zur Möglichkeit, wenn man das Examen abgelegt hat oder auch als Pflegefachperson wie in Rheinland-Pfalz auf dem Pflegetag, dass man dieses feierliche Versprechen ähnlich der Ärzte ablegen kann. Möchten wir etwas zu Formulierungen, also wie möchten wir denn überhaupt die Pflegeempfänger und so, oder zu Pflegenden oder ähnliches benennen, also oder wie möchten wir selbst genannt werden in der Berufsordnung zur Digitalisierung. Wir haben Themen zur Nachhaltigkeit diskutiert, zu Diversität, zu Verantwortung in der Bildung, aber auch Verantwortung in der Forschung. Alles Themen, die über das Heilberg erstmal nicht abgebildet waren, bei denen wir uns aber als Berufsgruppe sicher waren, dass wir sie vielleicht besprechen müssen oder aufnehmen müssen. Das haben wir aber gesagt, wir machen diese Berufsordnung nicht hinter verschlossener Tür oder nur für uns, sondern wir haben gesagt, wir möchten in den direkten Austausch mit den Kammermitgliedern gehen, denn diese Berufsordnung ist von und für Pflegefachpersonen in NRW. Das heißt, sie sollten an der Erstellung auch direkt beteiligt werden. Und wir haben gesagt, wir möchten ein breites Meinungsbild, ist es das, was wir abbilden sollen? Oder haben wir vielleicht auch Themen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die wir noch mit aufnehmen müssen? Und sind deswegen in sogenannte Regionalkonferenzen gegangen. Das heißt, wir haben tatsächlich in allen Regierungsbezirken Regionalkonferenzen abgehalten, versucht zu verschiedenen Uhrzeiten, also beziehungsweise in verschiedenen Bereichen und zu einer Uhrzeit, an denen hoffentlich alle teilnehmen konnten. Wir haben versucht, verschiedene Einrichtungen, also wir haben Kliniken besucht, wir haben aber auch Seniorenzentren besucht, wir waren in der Tagespflege und so weiter. Also wir haben versucht, breite Settings abzubilden und vor Ort dann mit den Kollegen zu diskutieren. Weil wir gesagt haben, dass natürlich 9 bis 12 nicht immer die Uhrzeit ist, wo alle teilnehmen können im Dreischichtbetrieb, haben wir zusätzlich noch Online-Konferenzen angeboten mit 2 Zeitslots, damit wirklich jeder die Möglichkeit hatte, sich zu beteiligen und seine Meinung eben auch mit einzubringen. Wir haben in diesen Regionalkonferenzen in Gruppenarbeitsphasen, in 4 Arbeitsgruppen über die notwendigen Inhalte oder die möglichen Inhalte gesprochen und darüber diskutiert, welche Formulierungen, Inhalte wir gerne abbilden möchten und haben diese Ergebnisse dann präsentiert. Ich zeige das gleich auch nochmal und haben aber abschließend dann alle Meinungen nochmal in einem Fragebogen erfasst. Also es wurde niemand in dem Sinne dadurch benachteiligt, dass nur ein Sprecher der Gruppe das vorne vorgetragen hat, sondern wir haben alle Meinungen am Ende erfasst und diese Fragebögen tatsächlich archiviert und dann auch ausgewertet. Beispielsweise hat eine Arbeitsgruppe sich mit Beratung, Informationspflicht beschäftigt, eine mit Anzeige und Meldepflicht. Und hier haben wir Vorschläge, sehr viele eben aus Rheinland-Pfalz auch mitgenommen, weil wir gesagt haben, es war uns auch wichtig, weil Rheinland-Pfalz hat schon eine Berufsordnung. Und wir haben auch von Anfang an den engen Kontakt zu Rheinland-Pfalz gesucht, um dort eben auch eine Einheit oder eine möglichst nahe gemeinsame Berufsordnung zu finden, damit kein Flickenteppich entsteht, dass unterschiedliche Berufsordnungen in unterschiedlichen Bundesländern bestehen. Das war unseren Mitgliedern tatsächlich auch sehr wichtig, sodass wir in diesen Arbeitsgruppen Vorformulierungen mitgebracht haben und dann gesagt haben, das ist die Diskussionsgrundlage, ist das schließend, fehlt da noch was, haben wir irgendwas nicht beachtet. Wir haben über das Selbstverständnis gesprochen, wir haben über das verheiratete Versprechen gesprochen, über Formulierungen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversität, pflegefachliche Weisung, Verantwortung der Bildung und Verantwortung in der Forschung. Die Ergebnisse haben wir dann tatsächlich unter Berücksichtigung des demokratischen Prozesses in das Konstrukt, was wir vorher hatten, als Idee schon mit aufgenommen. Wir haben da tatsächlich Veränderungen dann auch vorgenommen und haben das dann auch nochmal umgestellt und mussten dann natürlich die juristischen Vorgaben aber auch noch berücksichtigen. Das heißt, das haben wir in einen Guss quasi gebracht. Diesen ersten Entwurf haben wir dann in der Kammerversammlung den Fraktionen vorgestellt und haben dann nochmal die Kommentierung durch die Fraktionen zugelassen und haben dann diese Anmerkung auch nochmal eingearbeitet und sind wieder in die juristische Prüfung gegangen, weil wir immer wieder ein verändertes Dokument hatten, das wir auf juristische Sicherheit eben auch prüfen mussten. Jetzt sind wir so weit, dass wir tatsächlich einen ersten Aufschlag dessen haben und diesen im November, nächste Woche Donnerstag, tatsächlich, wer Kammermitglied in NRW ist, kann sich die Sitzung auch online direkt mit anschauen, lesen werden und dann über diesen Vorschlag, den wir so erarbeitet haben, in vielen Prozessen, viele Schleifen, die ich jetzt sehr gekürzt dargestellt habe, eben auch nochmal zu kommentieren, wenn irgendwas noch übersehen wurde. Als nächstes wird der Entwurf dann noch den Ausschüssen bei uns in der Kammer und aber auch dem berufspolitischen Beirat zur Verfügung gestellt. Und es wird eine Verhältnismäßigkeitsprüfung geben. Das heißt, der Entwurf wird öffentlich zur Verfügung gestellt für 4 Wochen, sodass jeder das kommentieren kann und dann eben auch noch Anregungen geben kann, wenn wir etwas immer noch vergessen haben, was natürlich sein kann. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir erstellen da jetzt gerade ein sehr paragraphenlastiges oder es muss ein paragraphenlastiges Dokument sein, was immer juristisch genau formuliert werden muss. Selbst uns war manchmal nicht mehr klar, was meinen wir jetzt nochmal ganz im Detail damit nach der juristischen Prüfung, sodass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt eine Art Kommentierung, Anhang, Erläuterung. Und in diesen haben wir nochmal sehr detailliert erklärt, was meinen wir mit dem Paragraphen, was ist uns wichtig, was soll damit erreicht werden für die Pflegefachperson. Und dort sind auch ganz plastische Beispiele aus dem klinischen Alltag mit abgebildet. Wir hoffen, dass wir die Berufsordnung dann im Frühjahr 2025 verabschieden können. Also ein Prozess, der jetzt dann circa 1,5 Jahre gedauert hat, dass er dann tatsächlich beendet ist und aber natürlich nicht final beendet ist, weil wir ihn mit der Entwicklung der Kammer anpassen müssen, weil beispielsweise die Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln ist noch nicht möglich. Wir arbeiten als Kammer natürlich auch an diesem Thema. Oder das Thema der Ethikkommission. Wir als Kammer müssen eine Ethikkommission aufbauen. Das haben wir noch nicht. Sobald wir das haben, werden wir das natürlich ergänzen. Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit Rheinland-Pfalz und es ist uns sehr wichtig, dass diese Berufsordnung lebbar wird und dass sie für die pflegerische Praxis umsetzbar wird. Deswegen überlegen wir aktuell, wie wir es in Formate bringen können, in sogenannte Kitteltaschenkarten oder so, dass jeder sein Recht übersichtlich kennt und dann eben auch zur Verfügung stehen hat. Damit bin ich erstmal mit dem Status quo in NRW fertig.
Ja, liebe Lea, vielen lieben Dank. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, falls wirklich brennende Fragen sind, noch 1-2 Fragen, die direkt dazu sind, können wir jetzt noch beantworten oder sonst im Nachgang. Gibt es noch etwas, was vielleicht jetzt gerade auf dem Herzen liegt? Sehe ich jetzt gerade nicht. Dann nochmal vielen Dank für diesen Einblick. Sehr, sehr spannend. Und ich saß gerade neben Sandra Postel vorne und habe gerade auch gesagt, mein Gott, Inke, ich bin richtig stolz darauf, wie wir das gemacht haben, was für einen Weg wir gegangen sind, dass wir wirklich unsere Mitglieder mitgenommen haben. Und das ist doch Wahnsinn, dass das von uns Pflegefachpersonen selbst erarbeitet wurde. Finde ich einfach nur mega. Also da nochmal wirklich Danke an alle, die beteiligt waren, für diese tolle Arbeit. Und jetzt wird es auch nochmal spannend, denn Lea hat es gerade angesprochen, wir arbeiten eng mit Rheinland-Pfalz zusammen. Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden, denn in Rheinland-Pfalz gibt es ja schon eine Berufsordnung. Andrea Bergstresser wird jetzt hier hochkommen und wird über Berufspflichtverletzung und weitere Pflichten und Rechte der Pflegeberufe sprechen. Andrea Bergstresser hat einen Master in Healthcare Management, ist seit 2016 im Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Seit 2018 ist sie dort Vizepräsidentin. Hauptberuflich ist sie seit 2005 Pflegedirektorin am Westpfalz-Klinikum, ein Maximalversorger. Und sie ist seit 2016 in der Pflegekammer Rheinland-Pfalz verantwortlich für die Erstellung, Etablierung und Weiterentwicklung der Berufsordnung. Und jetzt freuen wir uns sehr, den Blick nach Rheinland-Pfalz zu werfen.
Ja, danke schön. Wir machen gerade noch die Präsentation auf und dann geht's los. Mein Blick geht jetzt ein bisschen weiter in Richtung der Berufspflichtverletzung. Wir haben das gerade eben schon mal gesehen in der Präsentation von der Kollegin aus NRW. Ich habe Ihnen das nochmal kurz mitgebracht. Pflegekammern sind grundsätzlich firmiert in Körperschaften. Das hat eine Relevanz für das ganze Thema, weil Körperschaften sind am Ende juristische Gebilde, die sich eigene Inhalte geben können. Wir sind deswegen trotzdem nicht vogelfrei, also das möchte ich schon an der Stelle auch betonen, sondern wir stehen selbstverständlich unter der Fachaussicht des Ministeriums, des Gesundheitsministeriums in dem jeweiligen Land. Aber dazu muss man wissen, wir haben einen gravierenden Vorteil. Wir können die Inhalte der Pflege, also auch der Berufsordnung, selbst definieren. Immer unter dem Aspekt, dass sie nicht gegen anderes Recht verstoßen. Und das prüft am Ende eben das Ministerium, deswegen auch eine Aufsichtsfunktion. Aber was wir inhaltlich festlegen, wie wir es inhaltlich festlegen, das ist unser eigenes Thema. Und das ist auch unser dickes Pfund, was wir haben, mit dem wir einfach auch vorangehen können. Berufspflichtverletzungen werden natürlich auch geahndet auf den Grundlagen, die die jeweilige Kammer hat. Das heißt, wir sind im Grunde natürlich auch als Existenz der Pflegekammer ja angehalten, diese Grundlagen zu schaffen. Am Ende hat das jeweilige Land ein Heilberufsgesetz. Die unterscheiden sich auch ein kleines bisschen. Also es ist schon so, dass hier auch eine länderspezifische Hoheit einfach da ist, was es auch an der einen oder anderen Stelle erklärt, warum nicht alles in den Pflegekammern identisch ist. Also diese Frage bekomme ich natürlich sehr oft gestellt. Warum nimmt beispielsweise NRW nicht einfach die Berufsordnung von Rheinland-Pfalz und überträgt sie? Naja, weil das halt eben so ist, es ist eine andere Grundlage. Es gibt ein eigenes Heilberufsgesetz und dann muss man einfach reinschauen und gucken, was wird denn da gefordert. Und deswegen geht es nicht immer eins zu eins, aber inhaltlich sollten wir das schon hinkriegen. Und ich kann sagen, ich erlebe das so, wir kriegen das hin. Genau, was steht denn im Heilberufsgesetz in Rheinland-Pfalz drin? Da gibt es einen konkreten Abschnitt zum Thema Pflichtverletzung. Also, was ich Ihnen hier erzähle, ist nichts, was wir vogelfrei erfunden hätten, sondern es ist so, dass das Heilberufsgesetz uns ganz konkret vorgibt, wie denn Berufspflichtverletzungen zu ahnden sind, beziehungsweise auch wie damit umzugehen ist. Und am Ende müssen wir uns eben auch an diese Regelungen halten. Das ist ein sehr formalistisch strukturierter Weg, der auch juristische Begleitung benötigt. Wir alle sind ja jetzt keine Juristen, sondern wir kommen alle aus der Pflege. Natürlich hat man ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist, aber das ersetzt leider den juristischen Blick eben am Ende tatsächlich nicht. Und deswegen machen wir das auch konkret unter juristischer Begleitung, um einfach auch hier richtig zu liegen. Wenn wir wissen, womit wir es da manchmal zu tun haben, ist das auch ordentlich wichtig, weil im Grunde geht es einfach darum, festzustellen, ob ein Kammermitglied tatsächlich gegen die Regeln schwerwiegend und auch schuldhaft verstoßen hat. Und das ist etwas, wo wir auch gerecht bleiben müssen, wo wir auch tatsächlich einen gemeinsamen Maßstab anlegen müssen und auf gar keinen Fall subjektiv werden dürfen, weil die Pflegenden dürfen sich ja auch darauf verlassen und müssen sich auch darauf verlassen. Das Thema der Berufspflichtverletzung hat in Rheinland-Pfalz, als wir damit begonnen haben, erstmal große Ängste hervorgerufen, weil sich alle Mitglieder plötzlich beobachtet gefühlt haben und irgendwie das Gefühl hatten, man schaut ja nur noch da drauf, was nicht gut läuft. Das ist auch eine Schwierigkeit, mit der man umgehen muss. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Wir müssen auch den Blick auf das Positive richten. Aber wir Kammern sind dazu aufgerufen, die Versorgung der Menschen mit Pflegebedarf qualitativ sicherzustellen. Und wir müssen auch selbstkritisch sein. Da, wo das innerhalb der eigenen Berufsgruppe nicht geschieht, müssen wir eben auch den Finger in die Wunde legen. Was sagt unser Heilberufsgesetz? Wir haben berufsgerichtliche Maßnahmen. Das ist einmal die Warnung, das ist der Verweis und das ist die Geldbuße. Und am Ende wird natürlich hier immer zugrunde gelegt, in welcher schwerwiegenden Verletzung der Berufspflicht sind wir denn? Reicht eine Verwarnung? Gibt es einen Verweis oder braucht es auch eine Geldbuße? Das sind nur die ersten Möglichkeiten. Wir können auch eine Rüge erteilen. Das ist sowas, wie wenn man bei seinem Arbeitgeber eine Ermahnung bekommt beispielsweise. Oder eben wir können auch tatsächlich ein Ordnungsgeld verhängen. All das muss am Ende immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit stehen. Das heißt, es wird einfach geschaut, wie schwerwiegend ist denn tatsächlich die Berufspflichtverletzung. Und ganz wichtig ist natürlich, es ist immer eine Berufspflichtverletzung. Also wir haben sehr oft Meldungen, kann ich hier berichten, aus dem praktischen Alltag. Da ist irgendjemand im Autoverkehr mit Drogen erwischt worden. Ja, das ist vielleicht heute nicht mehr zu ahnden, kommt ja auf die Menge an. Aber es ist eben nicht im beruflichen Kontext passiert und deswegen ist das keine Berufspflichtverletzung. In dem Sinne geht uns also als Kammer erstmal nichts an. Was wir sehen hier im Paragraph 56, am Ende muss es immer damit einhergehen, dass wir auch einen Ansehensverlust der Berufsgruppe, also des Berufsstandes in der Öffentlichkeit haben. Auch das wird immer mit zugrunde gelegt. Die Landespflegekammer gibt jährlich einen Bericht heraus zu den Berufspflichtverletzungen. Also wir sammeln das einmal im Jahr. Das kann man auch auf unserer Homepage abrufen, ist also öffentlich. Und wir können da auch eine entsprechende Entwicklung sehen, was natürlich für uns sehr gut ist. Wir wissen mittlerweile, dass wir in der Pflege nur vorankommen, wenn wir auch mit Zahlen, Daten, Fakten agieren. Insofern können wir natürlich entsprechende Statistiken ableiten. Und was wir sehen, wir haben, ich sag mal, seit 21 ein relativ stabiles Niveau der Meldungen. Ob dann am Ende da tatsächlich auch Verletzungen dabei rauskommen, ist erstmal nicht damit gesagt. Das sind die einfachen Meldungen, die wir hier sehen. Und was wird denn gemeldet? Also das sind auch 3 Meldungen in privatem Fehlverhalten, die uns wie gesagt nichts angehen. Aber im Grunde haben wir hier einfach einen Querschnitt von allem, was es in der Pflege einfach auch gibt. Und an der Stelle ist es auch wichtig, nochmal diesen Begriff Denunziantentum mit ins Feld zu führen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen. Also wir haben Meldungen von Menschen, die dann nicht mehr bei der Organisation beschäftigt sind, die uns im Nachgang seitenlange Briefe schreiben, was dann in dieser Organisation alles nicht richtig gelaufen ist. Ja, das wird wahrscheinlich auch alles so sein. Aber es ist sehr schwierig, in so einen Wald hineinzuschallen. Es braucht am Ende natürlich konkrete Themen, die auch nachprüfbar sind. Ansonsten haben wir eben keine Möglichkeit, etwas zu tun. Und hier müssen wir und sensibilisieren wir auch permanent. Wir müssen auch den Mut haben, wenn es Missstände gibt, die wir aufzeigen, die auch konkret zu benennen und nicht zu warten, bis ich dann irgendwie nicht mehr beschäftigt bin und dann einen Rundumschlag bei meinem alten Arbeitgeber zu machen. Also damit sind wir nicht so glücklich. Wir versuchen das dann zu konkretisieren. Meistens geht das aus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Begriff des Hornberger Schießens kennt. Aber so geht das eben meistens aus. Und deswegen also Berufspflichtverletzungen müssen konkret sein, sodass wir ihnen auch nachgehen können. Wir haben im letzten Jahr vermehrt Fälle aus stationären Pflegeeinrichtungen gehabt. Wir hatten auch ambulante Pflegedienste. Im Jahr vorher hatten wir überproportional viel aus der außerklinischen Intensivpflege. Was wir bisher tatsächlich nicht so sehr sehen, ist der Krankenhausbereich. Ich persönlich glaube aber, das ist reiner Zufall, was hier am Ende bei uns landet, weil ja immer auch jemand benötigt wird, der etwas anzeigt. Und das sind immer individuelle Entscheidungen. Melde ich mich jetzt oder melde ich mich nicht? Also ich will damit jetzt nicht aussagen, dass wir in der stationären Altenhilfe vermehrt Pflichtverletzungen haben. Das wäre eine Kässe-These, die ich so nicht unterschreiben kann. Wer meldet? Sie sehen eigentlich alle. Patienten, Angehörige, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter. Ein großer Meldeweg ist natürlich sowieso schon der juristische. Das heißt, wenn irgendwo die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist, gibt es automatisch eine Meldung an die Landespflegekammer, um zu prüfen, ob über den normalen juristischen Weg des Zivilrechts ein besonderer Überhang da ist in das Berufsrecht. Also das kommt praktisch on top obendrauf und wird erst am Ende diskutiert, wenn das normale Zivilrechtsverfahren, schlimmstenfalls sogar das Strafgerichtsverfahren, abgelaufen ist. Dann prüfen wir, ist die besondere Wertigkeit des Berufes berücksichtigt. Wenn das nicht der Fall ist, steigen wir nochmal ein. Und was ist denn nun unsere Grundlage? Also ich habe Ihnen gerade gezeigt, die Berufspflichtverletzungen ganz konkret und unsere Möglichkeiten stehen im Heilberufsgesetz. Das heißt, da steht drin, was wir machen. Aber was machen wir denn inhaltlich? Also wer legt denn eigentlich die Norm fest, an der wir uns orientieren? Was ist denn gute Pflege? Was ahnden wir denn? Was wollen wir denn überhaupt? Und all das steht in unserer Berufsordnung drin. Sie sehen hier auf der linken Seite ist das Paper. Das ist natürlich unsere Berufsordnung aus Rheinland-Pfalz, die seit 20 Gültigkeit hat, die alle Paragraphen beinhaltet. Wir müssen das auch so machen, ist ein nicht lesbares Werk, so ähnlich wie wir das gerade schon aus NRW gehört haben, muss aber juristisch einfach geklärt sein. Ansonsten kommen wir nicht voran. Also die Juristerei in Deutschland braucht Paragraphen und Gesetze. Ansonsten kommen wir dem Thema nicht näher. Und was wir gemacht haben, ist jetzt hier auf der rechten Seite nochmal so eine Art Werbepaper. Das sind nochmal wichtige Themen der Berufsordnung, einfach nur als Statement aufgegriffen. Das geben wir den Leuten mit, nach Hause, in ihre Stationen, in ihre Bereiche, in ihre Settings, wo auch immer, um einfach nochmal einen Eyecatcher zu haben, der eine Verbindung zur Berufsordnung hat, sodass wir die Leute mehr dafür interessieren. So, und was ich Ihnen mitgebracht habe, ich hoffe, der Ton läuft jetzt, hören Sie es einfach mal an.
Ich halte von der Berufsordnung in Rheinland-Pfalz, dass sie richtig und wichtig ist, dass sie uns Pflegenden in Rheinland-Pfalz ein sicherer Halt ist in unserem beruflichen Alltag. Einerseits sagen die Kollegen, die sich auch berufspolitisch interessieren und aktiv sind, dass sie die Berufsordnung als ein wichtiges Instrument ansehen. Aber ein Großteil der Kollegen, die nicht berufspolitisch engagiert sind, denen ist auch die Berufsordnung in dem Sinn, sie wissen, es gibt sie, aber sie leben sie nicht. Die Berufsordnung verpflichtet mich, mich fortzubilden. Das ist richtig und wichtig, weil so kann ich in meinem pflegerischen Alltag meine Patienten optimal betreuen und versorgen.
Was haben Sie gehört? Sie haben einen jungen Mitarbeiter aus der Pflege gehört, Bereichsleiter, ich sag mal Querschnitt in der Pflege im Krankenhaus. Und er hat natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Und er berichtet natürlich davon, was denn, ich sag mal, vor Ort ankommt. Und das ist ein wichtiges Thema, nämlich, dass es wenig Sinn macht, wenn wir uns alle wichtige und richtige Gedanken machen und dann vor Ort einfach die Botschaft nicht ankommt. Das heißt, wir alle, auch die Kollegen aus NRW, wir haben sicherlich die Notwendigkeit, dieses Thema noch weiter zu streuen, noch breiter zu streuen, noch konkret an die Kollegen heranzubringen. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist so ein bisschen wie die Eier, Wollmilch, legende, sonst was wie. Keine Ahnung, aber am Ende ist es so, es ist schon ein Buch mit 7 Siegeln und wir müssen uns hier noch ordentlich anstrengen. Aber in der Berufsordnung stehen tatsächlich viele Themen drin, die die Kollegen interessieren und die ihnen auch helfen können. Wir wollen sie damit ja unterstützen. Es geht ja auch nicht darum, jemanden nur zu sanktionieren, sondern wir wollen ja Unterstützung bieten. Und ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also hier beispielsweise Paragraph 9, Anzeigepflicht und Informationsweitergabe. Haben Kammermitglieder konkrete Hinweise, dass ihnen ein anvertrauter Mensch mit Pflegebedarf im strafrechtlichen Sinne behandelt wurde, sind sie verpflichtet, diese Hinweise unverzüglich weiterzugeben. Und ich denke, das stärkt unsere Leute ganz gewaltig. Wir alle sehen Probleme im Gesundheitswesen. Und es ist so, dass wir hier wirklich auch darauf hinweisen müssen, um die Menschen mit Pflegebedarf zu stützen. Ein wichtiges Thema, was wir hatten in der Erarbeitung der Berufsordnung, war auch, dass tatsächlich das Thema Vorbehaltsaufgaben nochmal mit aufgegriffen werden musste. Es wurde uns mehrfach berichtet, dass insbesondere Pflegehilfspersonen Pflegeanamnese, Pflegeprozess machen, also sprich auch alles, was so zu vorbehaltenen Tätigkeiten gehört. Und deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz auch in der Tat einen entsprechenden Passus hier mit eingeführt, um im Grunde klarzumachen, das sind Tätigkeiten, die ausschließlich Kammermitgliedern vorbehalten sind. Was noch ganz arg wichtig war für unsere Kolleginnen, war der Paragraph 4, nämlich Fälle, in denen eine fach- und sachgemäße Berufsausübung nicht oder nicht mehr möglich ist, muss das Kammermitglied den Vorgesetzten mitteilen. Im Übrigen steht in unserer Berufsordnung an jeder Stelle drin, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dass sich jeder immer an die Geschäftsstelle wenden kann, um auch zu unterstützen. Aber eine solche Formulierung, dass man sich an die Vorgesetzten wendet, das ist im Grunde ja etwas, wo man sagen muss, auch die Vorgesetzten sind in der Regel ja Kammermitglieder und für die gilt diese Berufsordnung genauso. Also damit haben wir einen Zirkelschluss und helfen dem Mitglied vor Ort. Die organisatorisch-fachlichen Rahmenbedingungen sind ja sehr häufig ein Problem, warum Kammermitglieder nicht regelhaft arbeiten können. Und auch das haben wir in dem Absatz 5 aufgenommen. Vielen Dank.
Liebe Andrea, vielen Dank. Und bleib kurz vielleicht gerade noch hier stehen. Und ich würde jetzt auch sagen, Andrea und Lea, kommt ruhig mit hoch. Wir wollen ja jetzt gleich die Fallbeispiele noch besprechen. Und dann könnt ihr gerne auch mitdiskutieren. Dann wird das, glaube ich, nochmal dynamisch. Weil wir haben jetzt ja nochmal gesehen, wie ist eine Berufsordnung aufgebaut? Was ist alles dort enthalten? Was ist alles essentiell? Berufspflichtverletzungen haben wir gerade gehört. Und wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen aufbrechen, für die Praxis etwas greifbarer machen und das etwas mit Inhalt auch, ja, mit Inhalt füttern. Und dazu kommt jetzt Sandra Postel auf die Bühne. Sie ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegepädagogin und unsere Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Sandra, schön, dass du dabei bist.
Genau. Ja. Herzlichen Dank, lieber Dominik. Wir haben jetzt zwei ganz wichtige Vorträge gehört. Wir haben zum einen nochmal Lea Dörr, dich gehört. Erstmal vielen, vielen Dank und wirklich vielen Dank für dein wahnsinniges Engagement bei uns in der Kammer. Du bist quasi die Architektin unserer Berufsordnung und hast wirklich genau, also wirklich Statik, Dynamik, Strategie weiterentwickelt, gerade auch dargestellt, wie wichtig uns dieser partizipative Prozess ist. Und was uns natürlich bei dieser ganzen Sache immer extrem beschäftigt hat, ist, dass wir nichts machen wollen. Das gilt in Rheinland-Pfalz genauso wie in Nordrhein-Westfalen, was für die Kolleginnen und Kollegen keinen Nutzen hat. Und das Thema Berufspflichtverletzung, liebe Andrea Bergstresser, ist natürlich ein wichtiges Thema und wir erleben das auch in Nordrhein-Westfalen so, dass das der eine Part ist, wo Entlastung passieren soll, weil ich eine Möglichkeit habe, mich sozusagen zu verifizieren und nochmal zu klären, wie gehe ich denn damit um, wenn ich in Situationen komme, wo ich erlebe, dass etwas Falsches läuft. Und deswegen ist auch das natürlich bei aller Schwere des Themas Berufspflichtverletzung etwas, was wir machen, weil es ihnen nützen soll, weil es uns in unserer beruflichen Handeln nützen soll. Und auch hier, muss man sagen, sind wir in Nordrhein-Westfalen genau auf dem Weg, der auch Rheinland-Pfalz ein Stück weit in der Pace ja vorgegeben hat, genau diese Idee, eine Berufsordnung zu entwickeln, natürlich möglichst in Schulterschluss miteinander und hier dann aber auch zu schauen, was passiert denn in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aktuell, das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir die Zahlen erfassen, zum einen ganz ähnliche Fälle, zum anderen aber auch sind wir jetzt auf dem Niveau, wo ihr aktuell seid. Das heißt, wir haben um die 30, 35 Fälle, stellen aber auch fest, dass das Thema bei uns noch ansteigen wird. Wir sind ja fünfmal so groß, ne? Dementsprechend wird das also mit Sicherheit von den Zahlen her sein. Diese eine Facette ist uns sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss der Nutzen aber noch viel konkreter werden, nämlich auch die Rechte zu verstehen, die ich bekomme, wenn ich mich auf eine Berufsordnung beziehen kann. Und genau damit setzen wir uns genauso stark auseinander wie mit der Pflichtverletzungsseite. Auch das, wir haben jetzt Pflegekammern schon vorgestellt bekommen, das, was ja eine Pflegekammer von einem Verband eben unterscheidet. Die verbandliche Seite macht die fachliche Grundlage, aber durch die verbindliche Mitgliedschaft in einer Kammer haben wir natürlich auch wirklich dieses Recht jetzt erhalten, dieses Berufsrecht zu schaffen und durchzusetzen und sind eben deswegen ein guter Ansprechpartner für unsere Kolleginnen und Kollegen, um eben auch gerade vielleicht im interprofessionellen Austausch eine Chance zu geben und auch nochmal eine Diskussionsgrundlage herzustellen. Dominik, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das gemeinsam diskutieren wollen. Wir haben Ihnen nämlich einfach mal Fallbeispiele mitgebracht, wo wir sagen, jetzt schauen wir es mal ganz konkret an, worauf Sie sich auf eine Berufsordnung beziehen können, wo es Ihnen einfach nur nützen soll, weg von der harten Pflichtthematik hin zu ganz konkreten Themen.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt wird es spannend und jetzt ist auch der Punkt, wo Sie und ihr die ganze Zeit auch mitdiskutieren könnt, nachfragen könnt und immer wieder, ja, auch wenn Unklarheiten sind, einfach melden und wir lösen das auf. Andrea und Lea, ihr diskutiert auch noch mit. Wir wollen das gemeinsam ein bisschen auflösen. Und ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, Andrea, du hattest es gerade gesagt, es geht mit der Berufsordnung, mit Berufspflichtverletzungen nicht darum zu sagen, wir laufen jetzt nur noch alle mit dem Finger rum und gucken, wer macht jetzt hier Sachen, die nicht toll sind. Und dann melde ich die nur noch alle. Darum geht es gar nicht. Es geht hier einfach um Sicherheit und Schutz auch für uns als Pflegende. Und das erste Beispiel ist tatsächlich mein Fallbeispiel so ein bisschen.
Genau, ist mein Lieblingsbeispiel.
Genau. Grundlage war mal wieder, ich hatte nicht so tolle Dienste, ist ja auch anstrengend teilweise und manchmal komme ich dann in die Sitzung und bin noch ein bisschen geladen von meiner Schicht vom Vortag und erzähle dann gerne auch mal aus meinem pflegerischen Alltag. Und diese Geschichte ist daraus entstanden, also nicht daraus entstanden, das ist die Geschichte. Ich hatte Spätdienst auf einer Intensivstation, wir waren nicht so gut besetzt, Klassiker, viele Krankmeldungen. Wir hatten wirklich sehr viele schwer erkrankte Patientinnen und Patienten, viele wache Patientinnen und Patienten, die im Delir waren. Klassisch für eine Intensivstation, die im operativen Geschäft unterwegs ist. Sedierung wird ausgeschlichen und die Patientinnen und Patienten rutschen ins Delir. An diesem Tag hatte ich eigentlich erstmal die gute Situation, nur zwei Patientinnen und Patienten zu betreuen auf einer Intensivstation. Denkt man erstmal. Mein einer Patient war im absoluten Delir, fremdaggressiv, in einem Level der hohen Eigengefährdung, wo man wirklich eine 1:1-Betreuung benötigt hätte. Ich hatte aber noch einen anderen Patienten, der intubiert, beatmet, hochkatecholaminpflichtig, leider einen ZVK, also einen zentralen Venenkatheter hatte, der ja zugegangen ist, also wo zwei Leitungen einfach nicht mehr funktionierten und er brauchte einen neuen ZVK. Für mich eine absolut schwierige Situation, meine Prioritäten zu setzen. Also der Patient mit dem zentralen Venenkatheter war stabil für die Situation. Mein anderer Patient, der im akuten Delir war, war nicht stabil und er war wirklich akut gefährdet. Folgende Situation. Ich konzentriere mich auf meinen Patienten mit dem Delir, versuche mit meinen pflegerischen Maßnahmen all das zu machen, was ich machen kann. Ich versuche meine ganze fachliche Expertise anzuwenden und versuche mich um diesen Menschen so gut wie möglich auf meinem Niveau zu kümmern. Die Assistenzärztin oder Stationsärztin, sagen wir es so, wollte einen neuen zentralen Venenkatheter legen. In ihrer Prioritätenliste war das weit oben. Das möchte ich jetzt so gar nicht, also das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Es ging aber darum, dass sie darauf bestanden hat, dass ich ihr jetzt assistiere, diesen ZVK zu legen. Und ich ihr ganz klar gesagt habe, das kann ich nicht gewährleisten und werde ich jetzt auch nicht, weil ich mich um meinen Patienten mit dem Delir kümmern muss. Und ich kann das jetzt nicht, sagen wir mal, mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich jetzt die Assistenz der ZVK-Anlage gehe und mein deliranter Patient, um den sich niemand kümmern kann, dass ich ihn dort einfach ausgesetzt in seiner Situation liegen lasse. Oder womöglich, weil er war so aufgebracht, dass er wahrscheinlich auch aus dem Bett hätte fallen können und ähnliches. Wir hatten dann eine wirklich lange Diskussion und wer mich vielleicht kennt, weiß, dass ich manchmal auch ein bisschen rebellisch unterwegs bin. Das ist einfach so und ich war schon in der Ausbildung so und es war in dieser Situation auch so, dass ich gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Da musst du dir jemand anderen suchen. Ich werde diesen Patienten jetzt nicht alleine lassen. Daraufhin kann man sich jetzt vorstellen, natürlich ist es eskaliert und dann wurde gesagt, okay, ich werde zu deinem Vorgesetzten gehen, ich werde das melden und du wirst sanktioniert werden. So hat sie mir das gesagt. Riesenstreiterei. Und dann steht man da, gut, ich bin jetzt vielleicht selbstbewusst und denke, ja, passiert mir jetzt sowieso nichts, weil ich weiß, dass ich in der Situation richtig gehandelt habe für mich. Ich könnte aber auch komplett falsch liegen. Und genau hier, Sandra, haben wir einen Punkt,
genau.
Wo die Berufsordnung, wo ich mich auf mein Berufsrecht beziehe, mir helfen kann, oder?
Ja, genau das. Und also dieses Fallbeispiel hat ja so wunderbar viele Facetten. Und den jetzt mit Ihnen zu diskutieren, da freue ich mich richtig drauf. Zum einen finde ich es auch gerade sehr lustig, weil ja dein ehemaliger Lehrer plus deine aktuelle Pflegedirektorin mit im Raum sitzt.
Oh ja, die sitzen sogar nebeneinander.
Wow.
Und da hinten ist ein ehemaliger Arbeitskollege, den ich auch sehr schätze. Und da ist auch noch eine Arbeitskollegin. Ach toll.
Ja, genau.
Deine Familienrunde.
Ne? Weil wir wollten keine Fallbeispiele können immer didaktisch aufbereitet werden, da geht's gar nicht drum, aber sie sollten natürlich realitätsnah sein. Und das ist tatsächlich etwas, das in der Praxis passiert. Und wie viele Aspekte hat das? Ich sehe da zum einen natürlich gerade nochmal, wenn wir das so im Nachklapp oder jetzt in der Wahrnehmung des Deutschen Pflegetags nehmen. Gestern wurde der Deutsche Pflegepreis jemandem verliehen, der zu Delir-Management promoviert hat. Ja, der zum Thema Delir-Management eine der größten internationalen Studien geleitet hat. Aus der Pflege heraus. Und es wird wieder mal so deutlich, wie gut und wichtig pflegerisches Fachwissen ist, wenn sie vor allen Dingen mit Pflegeforschung unterlegt ist, das hilft dir natürlich zum einen. Jetzt machen wir Pflegeforschung seit ein paar Jahren. Das ist immer noch alles viel zu wenig. Und wir merken, dass es auch nicht mehr wird, weil wir natürlich auch so an vielen Stellen sehen, dass es politisch nachher, Entschuldigung, die Politiker nicht interessieren wird. Wichtig werden nachher Strukturen sein. Das heißt, wir brauchen die Pflegewissenschaft. Wir brauchen die Möglichkeit, Strukturen zu schaffen. Und dann können wir viel stärker argumentieren, sowohl im politischen Bereich als auch wie hier, wo durchaus eine Situation entstehen kann, die arbeitsrechtlich total schwierig werden kann. In der Situation kann man Glück oder Pech mit seinen Vorgesetzten haben. Und aus dieser Situation Glück oder Pech zu haben, den Berufsstand zu befreien, dazu braucht es Grundlagen, aber vor allen Dingen Strukturen. Und diese Strukturen bietet eine Berufsordnung. Sie bietet uns die Möglichkeit, dass wir uns tatsächlich den Rücken frei halten. Wir sind sowieso in ganz, ganz schwierigen Situationen Nein zu sagen, weil wir in den direkten Handlungen immer uns schwer tun. Kulturell mal vollkommen unabhängig, liebe Petra, ich gucke dich dabei mal an, weil ich von dir gelernt habe, wie wichtig ist es, fachliche Verantwortung zu übernehmen und sich nicht in Dienstverpflichtung immer nur zu verstehen. Also sprich, wir haben hier ganz, ganz viel, was dagegen spricht, dass wir frei entscheiden können, dass wir uns mal stark den Rücken gerade machen und sagen, ich treffe eine fachliche Entscheidung. Dominik hat in der Situation keine Entscheidung getroffen, um sich einen netten Nachmittag zu machen mit seiner deliranten Patientin, sondern es ging im Endeffekt um gute Patientenversorgung. Und die ist hier sichtbar und deswegen kann uns das helfen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn dann? Also zum einen habe ich natürlich Selbstbewusstsein gestärkt, wenn wir das haben. Das ist, Lea, vielleicht so der eine Punkt, weswegen wir uns auch alle im Vorfeld in einer Situation, wo ich nicht in der Akutsituation bin, mit Berufsordnung auseinandersetzen sollte. Das haben wir bei den Partizipationsrunden so stark gemerkt, weil andere Fallbeispiele, die ich hier habe, kamen aus den Partizipationsrunden heraus. Also das eine findet intrapersonal statt. Das zweite ist, die Heilberufsgesetze, und zwar sowohl das in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen, haben immer einen wichtigen Passus mit da drin. Und das ist der interprofessionelle Austausch. Also sprich, Kammern haben auch einen Auftrag, wenn es Probleme gibt zwischen den Heilberufen, dass sie zwischen den Heilberufen vermitteln. Und damit sind wir als Moderator festgesetzlich gesetzt. Ja, man kann sich auf uns beziehen. Bitte melden Sie sich, die Kollegen aus NRW, wenn solche Situationen entstehen, wo Sie interprofessionelle Schwierigkeiten haben, die gegebenenfalls auch, wo Sie eben Pech mit Ihrem Arbeitgebenden haben, Pech mit Ihrer direkten Vorgesetzten, weil dann können wir moderierend eingreifen und zwar über die Kammern. Es ist ganz unabhängig vom arbeitsrechtlichen Kontext oder von Ihrem organisationsrechtlichen Kontext, können wir erstmal sagen, Mensch, da gibt es einen interprofessionellen Konflikt und diesen Konflikt wollen wir angehen. Und damit ziehen wir das raus aus der akuten Situation. Dominik, du hast es gerade so wunderbar beschrieben, diese Situation, also im Grunde genommen rumzudiskutieren, wo ich Zeit verliere, die ich eigentlich wirklich für meinen Patienten da sein soll. Und dann sagen zu können, weißt du was, das klären wir an anderer Stelle, ist in dem Moment auch etwas Entlastendes. Und zu guter Letzt, wie gesagt, arbeitsrechtlich nicht ganz ohne, dass man auch sagen kann, Moment, ich habe hier nach meiner Berufsordnung gehandelt und dann habt ihr kein Recht, mich arbeitsrechtlich zu sanktionieren. Und da, das hatten wir auch, wir hatten immer bei den Partizipationsrunden eine Juristin mit an Bord. Das ist übrigens auch die, die schon das Gutachten für Rheinland-Pfalz geschrieben hat, die Raffaella Di Prato, wo es genau darum geht, wo gibt es Schnittstellen, Überschneidungen, wo Arbeitsrecht und Berufsrecht zusammentreffen. Und natürlich ist dieses Berufsrecht nicht der Adressat des Berufsrechts ist nicht der Arbeitgeber. Nicht falsch verstehen. Das hat keine sofortige Auswirkung. Aber wenn Sie sich darauf beziehen und das Berufsrecht in dem Moment natürlich auch sagen, ich habe hier richtig gehandelt und es käme zu einem arbeitsrechtlichen Prozess Und wir sind immer ganz schnell bei dieser Frage, was passiert, wenn wir vor Gericht stehen? Das passiert ja in den wenigsten Fällen. Das ist die Eisberg-Thematik. Aber wenn wir mal da oben wären und wir haben ein Rechtsgutachten, das bezieht sich auf unsere Berufsordnung, dann haben Sie definitiv andere Karten als Arbeitnehmer, als Berufsständler in der Situation, also als Pflegende dort zu stehen.
Ich finde das super. Mir hilft das in der Situation, kann ich jetzt sehr persönlich, weil es mein Fallbeispiel war, hilft mir das natürlich sehr. Und das könnten ja auch unter anderem Fälle sein, die als Berufspflichtverletzung auch bei uns eingereicht werden. Genau sowas könnte ja auch andersrum gespiegelt auch bei uns eingereicht werden. Und da ist ja auch wieder der Vorteil, dass wir haben ja eine Kommission Berufspflichtverletzung, dass wir dann auch aus pflegefachlicher Sicht objektiv an diese Situation rangehen können und da auch richtige Entscheidungen treffen können. Also ich finde, hier sieht man das aus einer Perspektive schon mal ganz deutlich. Was mir jetzt wichtig ist, gibt es hierzu Fragen? Sehr gerne. Wir haben hier ein Mikrofon vorne, dann können das, glaube ich, alle hören.
An dieser Stelle meldet sich ein Teilnehmer aus dem Publikum zu Wort. Der Fragende, eine erfahrene Intensivpflegekraft, berichtet von den Arbeitsbedingungen in Norwegen, wo eine Pflegekraft typischerweise nur einen Patienten betreut. Im Kontrast dazu müssen Pflegekräfte in Deutschland häufig zwei oder sogar mehr Patienten gleichzeitig versorgen. Eine Situation, die er als systemischen Missstand wahrnimmt. Seine konkrete Frage an das Podium lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, solche Arbeitsbedingungen offiziell zu dokumentieren und anzuzeigen, insbesondere wenn die Patientenversorgung dadurch gefährdet wird?
Das Erste ist, ich hätte ja auch, und das ist nämlich jetzt, da kommen wir ja zu so einem kleinen Unterschied, ich hätte ja auch in der Situation einfach sagen können, ich fixiere den Patienten. Ist aber in dieser Situation nicht mein pflegefachlicher Anspruch gewesen. Und deswegen habe ich mich dagegen gewehrt. Das ist doch immer die einfache Lösung, aber das ist daher nicht, wo wir hinwollen. Und da stimme ich völlig zu. Und die Frage, ja, warum habe ich zwei Patientinnen betreut, ist auch eine berechtigte Frage, aber das müsste man anders diskutieren. Aber ich finde das mit den Missständen, Andrea, möchtest du vielleicht was dazu sagen?
Naja, das ist ja der Alltag, ne? So würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wir alle kennen diese Themen und diese Diskussionsfelder. Und ich finde das super, Dominik, dass du dich da auch so fachlich positioniert hast. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir auch als Pflegegruppe selbstbewusster werden dürfen und auch müssen gegenüber auch dem ärztlichen Dienst. Also wir brauchen uns ja nicht verstecken. Und natürlich ist es wichtig, wenn wir wissen, da gibt es jemand, der uns den Rücken stärkt. Und das ist am Ende die Pflegekammer. Wenn es denn nicht die eigenen häuslichen Strukturen sind. Also wenn jetzt da unten deine Pflegedirektorin sitzt, gehe ich mal davon aus, dass sie das gemacht hat. Also ich würde das bei meinen Mitarbeitern auch machen. Insofern ist ja die Frage, ob das überhaupt noch zu diskutieren ist, überhaupt auf Kammerebene, oder ob wir nicht schon dieses Standing entwickelt haben, dass es vor Ort eigentlich abgebügelt werden kann.
Sehr gut. Sandra, möchtest du noch was hinzufügen?
Das wird natürlich trotzdem spannend und immer wieder dieses Durchdeklinieren, was kann man denn machen? Und ich glaube, diese Idee, ich wende mich an die Kammer, also ich muss sagen, ich kriege relativ viele Anrufe in unterschiedliche Bereiche, wo Kollegen sagen, ich habe hier eine Situation, die, und es wird immer als extrem entlastend erlebt, auch es einfach mal zu supervidieren, einfach mal zu überlegen, was sind denn jetzt deine Möglichkeiten? Natürlich immer der erste Hinweis auf die Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, hast du dich schon an die Strukturen vor Ort gewandt? Kennst du deine Strukturen? Wo gibt es Probleme? Der zweite Schritt ist immer das Angebot der Moderation oder auch mal anzurufen. Also wir hatten jetzt erst eine Situation, wo tatsächlich eine direkte Kollegin Patientin war in einem anderen Haus und hat dort Dinge erlebt, die ganz, ganz schwierig waren. Dann ist man immer wieder an dem Thema, naja komm, also Berufspflichtverletzung ist ein individualgesetzlicher Aspekt. Das heißt, in dem Moment kann ich nicht sagen, ich bin auf der Station schlecht behandelt worden, aber ich will ja jetzt nicht den Einzelnen ansprechen. Naja, aber dann müssen wir schon gucken, zum Beispiel, welche Organisationsverantwortung ist hier nicht genommen worden. Und zu sagen, daraus machen wir direkt einen großen Fall und machen das so irgendwie so asymmetrisch. Und wir gehen jetzt dahin und sagen denen, wie es geht. So einfach ist es ja nicht. Das ist so ein bisschen wie dein Beispiel gerade mit Oslo. Natürlich sind wir vollkommen beieinander, was das angeht. In der Situation, glaube ich, also das Anerkennen von Realitäten ist wichtig und das der erste Schritt wird immer sein, von meinem Verständniskammer her, und so habe ich es auch in Rheinland-Pfalz erlebt, erstmal zu sagen, weißt du was, ich nehme mal Kontakt auf und wir gucken. Und ganz viel, was da passiert, kriegt natürlich Öffentlichkeit nicht mit, weil das auch unter einem sehr, sehr großen Vertraulichkeitsbonus erstmal stattfindet. Und meistens kommt es dann doch zu sehr konkreten Einzelheiten, wo entweder jemand sagt, yo, also es ist gut, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben, wir werden das in Zukunft organisatorisch anders lösen. Oder eben, wir kommen auch an Punkte, wo wir sagen, na ja, also jetzt haben wir das, den Punkt mal rausgearbeitet, wo tatsächlich etwas passiert ist, wo wir sagen müssen, da müssen wir hinterherbleiben. Zum Beispiel jetzt vor kurzem eine große Diskussion mit einer Kollegin gehabt, die auch gesagt hat, sie will mir ihr Geld nicht in den Rachen werfen, deswegen wäre sie noch kein Mitglied, aber sie hatte jetzt eine Frage und will Hilfe. Damit fing das Gespräch an, die dann auch so über die Missstände in ihrem Haus gesprochen hat. Und zu guter Letzt sagt er, mein Stationsleiter ist eigentlich dafür bekannt, dass der Krankenkassenkarten verkauft auf dem Schwarzmarkt. So, dann sind wir natürlich in einem anderen und dann wird es sehr, sehr konkret. Und ich glaube, dieses Invest in unsere Mitglieder, ihnen zuzuhören und wirklich auseinander zu dröseln, was passiert jetzt eigentlich wo, was kann man machen und wo müssen wir dann schrittweise unseren Berufsstand, weil es ein hochstehender Berufsstand ist, Lea, du hast es ganz am Anfang gesagt, mit einem hohen Anspruch können wir nicht zulassen, dass Personen aus unseren Reihen diesen Berufsstand beschädigen. Und dann müssen wir da auch ran. Ja, also so viel noch. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ja. Wir haben noch zwei Beispiele, aber es gibt ja auch noch weitere Pflegetage.
Ich wollte gerade sagen, aber ich finde es gerade so spannend, dass wir vielleicht nochmal in ein Fallbeispiel reingucken, auf jeden Fall, um vielleicht einfach auch nochmal was ganz anderes darzustellen. Sandra, möchtest du das vortragen? Weil ja. Du kannst es, glaube ich, jetzt gerade besser vorlesen.
Definitiv. Und wir haben vorhin ja auch noch unseren Slot gehabt zu Pflege gegen Rechts. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und das Thema Diversity ist ein Lösungsthema. Es ist eine Lösung für uns, Diversity anzusetzen und damit natürlich Integration auch zu ermöglichen, einen Blick drauf zu haben. Eine unserer Kolleginnen hat einen sehr schönen Fall, finde ich, beschrieben, der sehr, sehr viel deutlich macht. Und dabei geht es im Endeffekt um die Zuordnung zum Thema Rassismus. Genauer gesagt war während einer Morgenvisite eine Situation entstanden. Und Andrea, du hattest vorhin so schön dieses, sozusagen dieses etwas Aufbrechen des juristischen Textes hin, ne? Und da war ja auch das Thema, ich bin Anwältin. Und dieses Advocacy anwaltschaftliches Verhalten-Thema. Das wissen wir alle aus dem ICN-Kodex, wie wichtig das ist. Hier an der Stelle der Punkt, eine Ärztin verweigert eine Reha-Maßnahme aus den Gründen, na, die kann ja gar kein Deutsch, dann kann sie das auch gar nicht machen. Das wäre in dem Moment ja eine Berufspflichtverletzung einer Ärztin. Ja, das heißt, wir sind wieder hier beim Thema interprofessionelle Zusammenarbeit und gleichzeitig natürlich, wo muss ich als Pflegefachperson meine Patienten schützen vor Rassismus? Ja, und das zu spüren und das spüren zu dürfen, dass ich hier auch eine Grundlage habe und dass auch meine Kammer sich damit der Ärztekammer zusammensetzt, weil dieses Verhalten nicht geht. Das ist rassistische Triage. Ja, und da haben wir zum einen natürlich unsere Stellungnahme, das heißt, wir haben das noch weiter durchdekliniert. Zum anderen haben wir das Thema Berufsordnung. Und ich finde es so toll, dass wir wirklich mal offen über solche Themen sprechen. Ich finde, da kommt dann auch wieder eine hohe Organisationsverantwortung rein. Andrea, du hast vorhin gesagt, wir wünschen uns all, dass wir in Situationen sind, wo die Pflegefachperson das vor Ort klären kann. Direkt, also in dem Moment, du hast abbügeln gesagt, ich will jetzt das nicht auf die Ärztin beziehen, aber in dem Moment schon auch sagen kann, das geht so nicht, hier müssen wir drüber sprechen. Und natürlich hast du eine Anordnungsfreiheit, aber dann will ich das offenlegen und ich erlebe das als rassistische Triage. Wie gehen wir damit um? Und wenn das eben auf der Ebene nicht geht, dann muss es eben auf einer anderen Ebene geklärt werden. Und da würden wir in Nordrhein-Westfalen jederzeit mit unseren Grundlagen, die wir haben, eine Möglichkeit haben, das anzusprechen.
Vor allen Dingen finde ich es so toll und so wichtig, dass wir eine Anlaufstelle haben, wo man genau mit solchen Fällen hingehen kann, wo man nicht, also man ist nicht mehr alleine. Man weiß, wo man sich hinwenden kann. Und wenn wir die Berufsordnung, so wie wir es gesagt haben, vielleicht mit Kasakkarten, Kittelkarten, wie man es jetzt auch nennt, das hört sich erstmal so plakativ an oder so pragmatisch irgendwie. Ich habe da irgendwie so ein Kärtchen, aber es kann wirklich viel auslösen, weil man sich einfach etwas beruhen kann und weil man einfach einen Rückhalt hat. Gibt es jetzt zu dem, was wir gerade zu dem anderen Fallbeispiel gesagt haben, noch eine Rückfrage? Das würde ich irgendwie nochmal ganz wichtig finden. Ja, sehr gerne.
Hier ergreift eine Teilnehmerin aus dem Publikum das Wort. Sie verweist kritisch auf die bislang gemeldeten 35 Fälle und betont, dass diese Zahl im krassen Missverhältnis zur tatsächlichen Situation in der Praxis stehe. Aus ihrer beruflichen Erfahrung weiß sie, die Realität ist eine andere. Als Fragen richtet sie daher an das Podium: Wie können Betroffene solche Missstände wirksam auch an die politischen Entscheidungsträger herantragen? Welche konkreten Konsequenzen drohen Arbeitgebern, die diese Zustände zu verantworten haben? Und wie kann man dieses gesellschaftlich relevante Thema so aufbereiten, dass es die nötige Aufmerksamkeit und Durchschlagskraft erhält?
Absolut. Ich hatte vor kurzem so ein Insta-Thread, da haben wir was gepostet zum Thema Berufsordnung. Ein bisschen witziger, das können wir manchmal nicht mehr an anderen Stellen so machen. Und da hat nämlich auch eine Kollegin aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel gesagt, für die Berufsordnung, also mir hat die noch nie geholfen. Und da habe ich auch gesagt, ja, hast du sie denn mal angewendet? Also bist du in die Anwendung gegangen? Hast du dich an deinen Arbeitgeber gewendet mit der Frage, dass die Grundlage hier so ist? Bist du mit deinen Kollegen in die Diskussion gegangen? Hast du die Kammer mit eingebunden? Und dann kommt nichts mehr. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Und ich möchte das gar nicht nur auf, also ein ganz, ganz großes Thema ist dabei, kann ich damit umgehen? Weiß ich, wie ich die anwenden kann? Also wirklich, bei uns geht das ganz, ganz viel auch über die Ehrenamtler. Du kriegst Unmengen an Anfragen, ich auch. Also viel über die sozialen Medien. Ich finde diese Herangehensweise, wir stehen da immer zur Verfügung, weil uns das Thema ultra wichtig ist. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist auch so ein Punkt, dass es schon auch so ein Verantwortungsgefühl gibt, nochmal zu überlegen, wie kam der Missstand jetzt echt zustande und ist es jetzt wirklich eine Berufspflichtverletzung? Also ich hatte schon mehrfach Anrufe und wir haben das dann darüber gesprochen, wo dann auch so Teamkonflikte dazu geführt haben, dass Missstände nicht gelöst werden konnten. Und dann gesagt wurde, ja, jetzt muss die Berufsordnung ran. Und ich gesagt habe, ja, vollkommen richtig, machst du eine Meldung und dann werden wir mal gucken. Also dann reden wir und dann reden wir natürlich auch über die Konfliktsituationen, die sich über die Jahre aufgrund der schlechten Situation auch entwickelt haben. Also ich bin froh für jeden einzelnen Anstoß, Denkanstoß, die wir hier setzen, weil das ist Weiterentwicklung unseres Berufsstandes nach innen, damit wir überhaupt stark genug werden können. Also Ärztinnen und Ärzte machen das viel entspannter, sage ich jetzt mal, daraus dann auch nachher Politik zu machen, weil die danach wissen, was sie eigentlich für eine Verantwortung tragen.
Ganz genau. Ja, gerne noch. Wir sind zwar ein bisschen drüber, ich finde das gerade so interessant. Die Zeit nehmen wir uns jetzt gerade noch, oder?
Auch hier kommt erneut eine Frage aus dem Publikum. Der Fragende berichtet von einem Krankenhaus in Ostwestfalen, wo die Pflegedirektorin regelmäßig Gefährdungsanzeigen erhält. Er lobt dieses Instrument, da es seiner Meinung nach auch zur Entlastung beiträgt und Möglichkeiten schafft, Dinge langfristig zu verändern. Gleichzeitig wirft er aber die Frage auf, wie solche Fälle bearbeitet werden, besonders wenn in der Anzeige steht, dass Medikamente nicht rechtzeitig verabreicht oder Blutdruckmessungen nicht durchgeführt werden konnten, etwa aufgrund von Notfällen oder Personalmangel. Wie, so seine Frage, werden solche Situationen im Rahmen des Pflegeberufegesetzes bewertet? Und wie werden Pflegekräfte geschützt, wenn solche Missstände auftreten? Denn oft bliebe die Verantwortung bei den Pflegekräften hängen, obwohl sie ja unter extremen Bedingungen arbeiten müssten.
Vielen lieben Dank, wir werden das noch beantworten. Andrea, du musst ganz dringend los, hast du gesagt. An dieser Stelle, wir bedanken uns bei dir. Vielen Dank für den Vortrag, Andrea, komm gut nach Hause, ne? Das machen wir jetzt aber auf jeden Fall noch. Also was mich jetzt auch, das macht mich auch nachdenklich, weil ich einfach glaube, besonders in Nordrhein-Westfalen, wir haben uns jetzt erst auf den Weg gemacht. Wir sind in die Partizipation gegangen, wir sind in den Austausch gegangen, wir haben die Mitglieder mitgenommen, wir haben wirklich versucht, viel zu entwickeln und wir müssen schulen. Wir müssen die Menschen vor Ort erreichen, weil wir haben es gerade auch gehört, es sind keine 35 Fälle im Jahr. Traurigerweise. Aber dieser Graubereich, den werden wir nur erreichen, indem die Leute das auch wissen und sich trauen. Und ich glaube, da sind wir als Kammer auch in der Verantwortung, dort unseren Mitgliedern, den Pflegefachpersonen auch Beistand zu leisten, Lösungen zu finden und auch dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages diese Berufsordnung nicht nur ein Stück Papier ist, in Anführungszeichen, sondern dass sie gelebt wird und dass dann am Ende des Tages auch meine berufliche Profession dann auch ausgelebt werden kann. Das ist unsere Verantwortung. In diese Verantwortung müssen wir auch treten. Und dafür müssen wir unsere Mitglieder erreichen, dass es dann am Ende des Tages auch rauskommt. Und ich glaube, das kann man ewig weit diskutieren. Wir haben auch ein Thema, wo ich glaube, da brauchen wir nächstes Mal eine ganze Session. Diese ganzen Dinge passieren ja auch viel in den sozialen Medien. Wie gehen wir damit um? Ne, das ist ja auch ein Riesenfeld, wo wir gerade auch sehr viele Meldungen bekommen, wo wir auch lernen müssen, mit umzugehen. Und ich glaube, dass wir viel bei den Auszubildenden schon ansetzen müssen, in die Schulung gehen müssen, das in die Praxis treiben müssen, damit wir am Ende des Tages halt diese Zahlen besser erfassen können und dann halt auch wirklich ansetzen können.
Noch abschließend zu deinem Punkt, du bist ja auch unser Mitglied. Also, sprich, wir sehen natürlich hier diesen Zirkelschluss, den Andrea Bergstresser gerade schon dargestellt hat. Und in der Tat müssen wir dann auch, und da haben viele Kollegen aus den Pflegedirektionen echte Angst, müssen wir einfach offen auf euch zugehen und sagen, jetzt ist was eingegangen und von deiner Seite kann dann kommen, ja, ich habe auch die und die Meldung. Und dann gehen wir tatsächlich auch mit, also so stelle ich es mir zumindest vor, und das hat noch nie stattgefunden. mit der Pflegedirektion in die komplette Geschäftsführung rein. Weil dann muss es heißen, Moment mal, Sie treiben unser Mitglied der Pflegedirektion ja auch in die Berufspflichtverletzung. Also Freunde der Nacht, überlegt euch, was ihr tut. Und ich glaube, dieser Zirkelschluss und diese Diskussion, das ist zum Beispiel etwas abschließend, wo ja interessanterweise, als bei uns in, also damals in Rheinland-Pfalz, die Kammer entwickelt wurde und ich damals mit dabei war, unsere Geschäftsführung gesagt hat, nein. Also wir machen nicht noch eine Kammer auf. Die Ärztekammer macht uns im Moment so viel Druck, das wollen wir nicht mehr. Und wir sehen alle, Entschuldigung, was dieser Druck auch in den Kliniken ausmacht. Nämlich das Verteilen der Ressourcen geht aber ganz, ganz schnell in andere Berufsgruppen rein. Das heißt, ohne Druck wird es nicht passieren. Und da würden wir aber auch zur Verfügung stehen, um das zu lösen. Ich glaube, da müssen wir schrittweise hin. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich kann nur noch mal abschließend sagen, vielen Dank, dass ihr und sie auch alle länger geblieben seid. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir können nur noch mal ermutigen, bei uns melden, Ansprechpartnerin nutzen, mit uns im Austausch sein. Wir werden uns jeden einzelnen Fall immer annehmen. Wir sind immer im Austausch. Lea, noch mal vielen Dank für deine tolle Präsentation am Anfang, dass du uns das nochmal gezeigt hast. Sandra, danke nochmal für die Fallbeispiele, für die Informationen und danke für die Diskussion. Und wir sind gleich noch, wenn noch Fragen sind, hier auch noch gleich. Vielen Dank.
Ja, war tatsächlich ein spannendes Quartett der Pflegekammervertreterinnen, muss ich tatsächlich sagen.
Absolut. Ich glaube, gerade für uns hier in NRW wird es ja jetzt im kommenden Jahr auch nochmal spannend, was die Weiterentwicklung der Berufsordnung angeht. Weiß nicht, ob ihr vielleicht auch bei den letzten Kammerversammlungssitzungen mit reingehört habt, wenn ihr Mitglied der Pflegekammer seid. Die erste Lesung der Berufsordnung hat bei uns auch schon gestartet und nächstes Jahr geht es jetzt quasi in die nächsten Runden. Ich gehe davon aus, dass wir dazu auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen werden.
Das heißt, wir haben ja thematisch einen guten Einstieg auch so ein bisschen in das, was dann uns irgendwann im neuen Jahr erwarten wird, im Jahr 2025. Ich bin gespannt.
Und vor allen Dingen auch sehr relevant auch mit dem Fallbeispiel, was damit erwähnt worden ist. Leonie, aber es ist tatsächlich auch, wie die auch gesagt haben, es wird ja noch rechtlich geprüft. Und es ist ja auch so, dass man es vielleicht nochmal hier erwähnt, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Also Berufsordnung, wenn die rauskommt, heißt nicht, dass die jetzt, sag ich mal, die nächsten 1000 Jahre, sondern die wird ja immer wieder neu aktualisiert.
Genau, so ist das, ne? Das ist also auch so eine Berufsordnung, auch wenn sie dann einmal verabschiedet worden ist und das echt manchmal ein langwieriger Prozess ist, heißt es aber nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, sondern es kann fortlaufend immer weiterentwickelt werden. Und das schreiben wir uns definitiv auch auf die Fahne.
Und das war ja auch ein spannender Entstehungsprozess. Dazu hören wir ja auch von der lieben Ilka und dem Jens ja auch noch später in der Session dazu, was die Partizipation auch, wie die regionale Konferenz, das ja auch online war, dass es auch tatsächlich weiterhin auch Beteiligung und Meinungen auch dazu im Austausch waren. Und da hören wir uns aber später rein.
Absolut, genau. Ich glaube, du kannst da auch von berichten, als du auf der Regionalkonferenz warst.
Ja.
Die haben ja Anfang des Jahres, also diesen Jahres 2024 stattgefunden, wo wir auch direkt in den Austausch gegangen sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen, ne, was sie wichtig finden, was muss in einer Berufsordnung, was ist vielleicht aber auch überflüssig oder welche Impulse geben sie uns noch aus der Praxis mit?
Ja, also ich fand es richtig spannend in dem Sinne, dass wir wurden in Gruppen eingeteilt. Wir waren mehrere Personen, lass mich überlegen, ich glaube, wir waren irgendwie so roundabout um die 50 und da wurden wir in Gruppen eingeteilt und jeder hatte eine Thematik und jede Gruppe hatte trotzdem noch seine Thematik und das war immer irgendwie so ein emotionaler Prozess auch da, dass man sich, ich weiß, ich hatte eine Gruppe, wo wir über die Ethik gesprochen haben, was bedeutet das für uns, ne? Fortbildungen, also wir haben auch tatsächlich da auch sehr gerne aufgenommen, lebenslanges Lernen, das ist da auch immer ein Programm, also du bist nicht mit der Ausbildung fertig, so, ich will dir jetzt nicht spoilern, wir warten es mal ab, was kommt.
Absolut.
Aber es war wirklich eine sehr interessante Veranstaltung.
Ich fand es auch mega spannend, freue mich aber auch jetzt in den nächsten Podcast-Folgen euch nochmal einen Blick in andere Sessions zu geben. Man kann vielleicht schon mal spoilern. Der nächste Titel wird nämlich lauten Pflege gegen Rechts. Und das war eine ganz spannende Podiumsdiskussion, kurz und knackig, hat, glaube ich, insgesamt 30 Minuten gedauert, war auf unserer Hotspot-Bühne und da hören wir auch rein, nächste Folge.
Ja, dann bin ich auch nochmal sehr gespannt auf die nächste Session und was dann dazu kommt. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch schon mal kurz mit Sandra Postel zu Pflege gegen Rechts gesprochen und dann einfach in die Podiumsdiskussion in der nächsten Folge einzusteigen. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Auch an die Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr diesmal wieder dabei wart, dass ihr mit uns diesen Einblick in den Deutschen Pflegetag genossen, zugehört, wie auch immer habt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder ja, alles Gute, wo auch immer ihr gerade seid.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.